Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Es ist schön, dass ihr alle hier seid. Es ist schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen, dass wir miteinander Erntedank feiern dürfen. Und schön, dass wir jetzt miteinander in das Wort Gottes eintauchen dürfen. Wir haben es schon gehört, heute am Sonntag, den 6. Oktober 2024, feiern Christen und Christinnen das Erntedankfest. Dieses Fest ist sozusagen der Höhepunkt der Ernte im Herbst. Die Menschen bringen Gott ihren Dank für seine Gaben, den Ertrag aus der Landwirtschaft und den Gärten, die Früchte des Feldes, das tägliche Brot und alles. Und sie erinnern dabei an die Verantwortung des Menschen für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und den Schutz der Natur, die von Gott geschaffen und den Menschen seit Anbeginn der Zeit zur Bewahrung anvertraut ist. In 1. Mose 2, Vers 15 heißt es, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Und die Menschen betonen dabei, dass der Mensch in Naturkreisläufe eingebunden ist und trotz des technischen Fortschritts von diesen abhängig ist. Damit etwas geerntet werden kann, muss zuvor etwas gesät, eingepflanzt oder eingesetzt werden. Damit etwas geerntet werden kann, muss zuvor etwas heranwachsen. Damit beispielsweise Weizenkörner, wie wir sie hier sehen, hoffentlich, ja. Gleich, da sind sie. Damit beispielsweise Weizenkörner wie diese zu Weizenähren heranwachsen können, benötigen sie vor allem Zeit und Licht und Wärme und Nährstoffe und Sauerstoff und Wasser. Ich habe eigentlich ein Bild von Weizenähren auch noch mitgebracht. Ist es da? Okay. Also nochmal, sie brauchen vor allem Zeit zum Heranwachsen. Sie brauchen Licht, sie brauchen Wärme, sie brauchen Nährstoffe, Sauerstoff und Wasser. All diese Faktoren und Einflüsse benötigt es, damit aus so etwas von euren Plätzen aus mit freiem Auge fast nicht ersichtlich so etwas werden kann. Ich habe vorhin schon da versucht rumzuzupfen, bis ich gecheckt habe, dass es ja keine echten Pflanzen sind. Wachstum sehen und erleben Lana und ich zurzeit tagtäglich an und bei unserem Ismael. Und ich staune immer wieder darüber, welch ein Wundermittel Gott mit dieser Muttermilch geschaffen hat. Sie versorgt diesen kleinen Mann mit allem, was er zum Leben braucht, und ich habe es auf meinen Zettel geschrieben, und noch viel, viel, viel mehr. Sie lässt ihn wachsen und gedeihen. Wenn er gesundheitlich angeschlagen ist, dann werden über sein Ziehen an der Brust, über seinen Speichel Informationen an Lanas Hirn gesendet, was er benötigt, um wieder gesund und fit zu werden. Der Körper produziert diese Stoffe dann und gibt sie ihm über die Muttermilch wieder mit. Also wirklich ein Wundermittel, das zum Staunen einlädt. Und durch dieses Wundermittel konnte er in 3 Monaten von dem zu dem werden und heranwachsen. Gott versorgt uns mit alledem, was wir zum Leben brauchen. Gott versorgt uns mit alledem, was wir brauchen, um als Menschen wie unser Ismael heranwachsen zu können. Gott versorgt uns mit alledem, was wir brauchen, um in unserem Glauben an ihn heranwachsen zu können. Gott ist Zeit und Licht und Wärme und Nährstoff und Sauerstoff und Wasser oder eben Muttermilch für unseren Glauben. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn, wer weiß es, du wachsen willst. So heißt es in einem alten christlichen Kinderlied. Wachstum ist, auch was den christlichen Glauben anbelangt, etwas komplizierter. Wachstum lässt sich nicht einfach machen. Christen und Christinnen können und sie sollen jedoch eine Umgebung schaffen, in der eine positive Entwicklung möglich ist. Und im Bereich des geistlichen Wachstums, auch Heiligung genannt, bewegen sich Menschen oft zwischen zwei Polen. Es gibt die einen, die glauben, dass sie bloß einige geistliche Knöpfe zu drücken brauchen und schon sind sie gewachsen, weil richtiges Verhalten und das Praktizieren von geistlichen Übungen, das kann Gott doch nur segnen. Und dann gibt es noch die, die bereits resigniert haben. Sie wissen, wenn sie Begriffe wie heilig, vollkommen oder geistlich hören, dass sie solch ein Level niemals erreichen werden. Ein kurzer Exkurs in den Fußball. Es gibt Profis, aber diese Menschen sehen sich als Amateure, die ganz unten in der Kreisliga spielen oder überhaupt nur zuschauen. Diese beiden Haltungen, die wir oft finden, wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, wenn wir in unsere Gemeinden schauen, werden nicht dem gerecht, was uns die Bibel bezüglich Wachstum anbietet. Es geht hier nicht um Leistung, es geht hier nicht um Lethargie, es geht hier um echtes Leben. Aber es stellt sich die Frage, wie komme ich zu diesem echten Leben? Wie komme ich zu dem Wachstum in diesem Leben? Meiner Meinung nach mit der 2x5-Methode. Schritt 1, wachsen wollen. Jesus hält mit Blick auf seine Nachfolger und Nachfolgerinnen fest, dass der Mindestlevel, ein sich geistlich gerade einmal so über Wasser halten, nicht sein Ziel ist. In Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Jesus ist nicht gekommen, um uns ein Mindestmaß an Leben zu geben. Jesus ist gekommen, um uns das Leben in ganzer Fülle im Überfluss zu geben. Wenn wir die Bibel aufmachen, dann sehen wir, dass sie an vielen Stellen von Wachstum spricht. Es klingt manchmal, wir haben es die letzten zwei Sonntage gehört, wie im Bild vom Weinstock und den Reben organisch. Manchmal klingt es aber auch wirklich nach Anstrengung und nach Kampf. Wenn Paulus in Philipper 3 in den Versen 13 bis 15 sagt, ich habe es aus der Schlachterübersetzung genommen, weil da mal noch mehr Nachdruck dahinter ist, hört sich nach mehr Anstrengung und Kampf an. Dort steht, Brüder und Schwestern, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Wo auch immer der Schwerpunkt liegen mag, die Bibel stellt Wachstum als etwas Normales vor. Ein Ziel, das sich lohnt, dass man es anstrebt. Und die Bibel fragt gleichzeitig auch, willst du das? Willst du diesen Wachstum? Schritt 2. Lieblings- und Wachstumsbereiche unterscheiden lernen. Sporttrainer zum Beispiel können ein Lied von seltsamen Wünschen singen. 30 Kilo zu viel, möchte aber einen Marathon laufen. So ähnlich ist es auch im geistlichen Leben. Ich sollte mehr beten. Ja, ist das für mich gerade dran? Ich möchte gerne vollmächtiger predigen. Ja, hat das gerade Priorität für mich? Wachsen können wir in ganz vielen verschiedenen Bereichen, aber wir können unseren Fokus nicht auf 25 Bereiche gleichzeitig legen. Beschränktheit ist ja im Allgemeinen nichts Gutes. In diesem Fall ist Beschränktheit was Gutes, eine Beschränkung. Eine Beschränkung ist in diesem Fall notwendig. Unterscheiden, wo die eigenen Lieblingsbereiche liegen und wo echte Wachstumsbereiche sind. Manchmal weiß man das. Manchmal weiß man einfach, was gerade dran ist. Und manchmal haben wir liebe Menschen wie Ehepartner, Ehepartnerinnen, Eltern, Kinder oder Freunde, die einem dabei helfen zu identifizieren, wo gerade Wachstum nötig und auch möglich ist. Paulus schreibt in seinem Brief an die Thessalonicher zum Beispiel über das Thema Liebe. Er hat erkannt, okay, ich muss denen sagen, Thema Liebe, wichtig, schaut's da drauf. 1. Thessalonicher 3, Vers 12. Und wir bitten den Herrn, dass eure Liebe zueinander und zu allen Menschen wächst, damit sie groß wird wie unsere Liebe zu euch. Schritt Nummer 3. Bedarf bestimmen. Bestimmen und festlegen, was einem auf dem angedachten Weg weiterhilft. Vielleicht ein gutes Buch, ein Bibelkreis und gemeinsames Studium, Bibelstudium oder auch was ganz Banales wie ein Stammtisch mit Freunden. Und es kann hier durchaus hilfreich sein, außerhalb der gemeindlichen Standardlösungen nachzudenken. Jemand hat einmal gesagt, wenn ich mein Ziel auf dem bisherigen Weg nicht erreichen kann, und deswegen meine Anstrengungen verdopple, ist das Fanatismus und kein Glaube. Es geht hier nicht um Anstrengung und Kampf, sondern um die Frage, was bringt mich weiter in meinem Glauben? Was lässt mich wachsen? Schritt Nummer 4. Mit Wachstum rechnen. Zum Beispiel, beim Schreiben eines Computerprogramms merkt man relativ schnell, ob es funktioniert oder nicht. Anders beim Pflanzen eines Apfelbaumes. Da muss man ein paar Jahre warten, bis endlich der erste Ertrag da ist. Und selbst dann gibt es immer wieder gute und schlechte Erntejahre. Auch wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Geistliches Wachstum ist eher mit dem Apfelbaum zu vergleichen, als mit einem Computerprogramm. Klar, die erklärten Ziele sind Frucht bringen, Wachstum, Reife, Entwicklung. Aber geistliches Wachstum lässt sich nicht terminieren. Und auch hierzu hat Paulus etwas zu sagen. Galater 6, Vers 9. Deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Und es bringt uns zu Schritt Nummer 5, kleine Schritte nicht unterschätzen. Im Zeitmanagement heißt es, dass kleine Zeiträume oftmals über- und große Zeiträume unterschätzt werden. Das stimmt und es gilt in weiterer Folge auch für die geistliche Entwicklung. Ich habe so oder so gehandelt und plötzlich war alles anders. Hört sich wunderbar an, ist nur in der Realität selten der Fall. In der Realität wächst man Stück für Stück unter der Voraussetzung, dass man möglichst konsequent kleine Schritte geht. Auch das hört sich idealistisch an. Die Rückschläge sind da schon mit einberechnet. Und gerade wenn es um geistliches Wachstum geht, sind so christliche Floskeln wie entweder ganz oder gar nicht, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn, nicht hilfreich. Sie sind nicht hilfreich, sie fordern heraus und sie führen zur Überforderung. Und sie ignorieren, dass Glaube wächst und zwar Schritt für Schritt, langsam, aber kontinuierlich. Schritte nach vorne, Schritte zurück, Rückschläge mit einberechnet. Glaube soll wachsen und sich entwickeln und reifen. Und wenn er das nicht tut, dann hält er den Herausforderungen des Lebens nicht stand. Wir alle kennen das Beispiel von dem Haus, das auf Sand gebaut ist oder dem Haus, das auf ein festes Fundament gebaut ist. Nach intensiven Erfahrungen mit Gott ist es doch oft so, dass die Euphorie ganz, ganz groß ist. Manchmal fehlt es aber auch an Beständigkeit im Glauben. Beständigkeit, die sich nicht durch Schwierigkeiten oder Krisen auslöschen lässt. Zur Stärkung unseres Glaubens müssen wir ihn richtig einstellen. Genauso wie man zum Beispiel einen Schneidbrenner einstellen muss, damit seine Flamme stabil und kräftig genug ist, um Stahl zu durchschneiden. Am Anfang eines Glaubenslebens steht die Buße. Buße bedeutet nicht, für seine Schuld leiden zu müssen, sondern einen Sinneswandel. Gott hilft uns Menschen dabei, eine neue Einstellung zu gewinnen. Und diese Einstellung verändert unser Bild von Gott, unseren Mitmenschen, uns selbst und dem Leben insgesamt. Das ist der Beginn des Wachstums im Glauben. Und um als Christ und Christin zu wachsen, beziehungsweise eine gesunde geistliche Entwicklung zu erreichen, muss man die Voraussetzungen für geistliches Wachstum beachten, von denen die Bibel spricht. Die Bibel gibt uns diese Wahrheiten. Nochmal, Weinstock und Reben. Immer mit Gott in Verbindung bleiben. Kraft von ihm empfangen. Und wie eingangs bereits erwähnt, wie bei einem Kind, das gesund und stark werden will, gibt es auch für uns bestimmte Voraussetzungen, die wir befolgen müssen, um im Glauben zu wachsen. So fördert man beständiges Wachstum im Glauben. Es gibt verschiedene Faktoren, wieder fünf, sonst wäre es nicht die 2x5-Methode, die dabei hilfreich sind. Da haben wir erstens das Beten. Zum Beten steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 17, hört nicht auf zu beten. Das ist die Aufforderung. Hört nicht auf zu beten. Wir haben es vom Lorenz letzte Woche schon gehört. Und das Beten ist mit Atmen zu vergleichen. Lebensnotwendig. Beten ist eine Möglichkeit, um eine Beziehung zu Gott aufzubauen und diese Beziehung zu pflegen. Wie wir wissen, gibt es dafür keine festen Regeln. Wichtig ist, dass das Gebet aus dem Herzen kommt und ehrlich gemeint ist. Wir können natürlich formelle Gebete sprechen. Wir können aber auch freie Gebete in eigenen Worten beten. Das Vaterunser zum Beispiel vereint beides in sich. Beten kann auch dazu beitragen, dass man seine Gedanken und Gefühle besser versteht. Beten kann einem dabei helfen, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Beten ist eine Möglichkeit, um Dankbarkeit auszudrücken und Hilfe von Gott zu erbitten. Regelmäßiges Gebet ist so wichtig, um Glauben zu stärken und die eigene Beziehung zu Gott zu vertiefen. Und natürlich auch, Punkt Nummer 2, das Lesen in der Bibel. In Matthäus 4, Vers 4 lesen wir, doch Jesus erwiderte, nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. In der Bibel zu lesen, ist mit Essen zu vergleichen. Wer in der Bibel liest, nährt dadurch seinen Glauben. Manche Menschen geben sich mit Notrationen zufrieden, die sie beispielsweise aus der Predigt am Sonntag nehmen und damit schleppen sie sich durchs Leben. Zur Stärkung des eigenen Glaubens ist eine regelmäßige und persönliche Beschäftigung mit der Bibel notwendig. Das Auseinandersetzen mit und das Verstehen von Gottes Wort erfordert von uns Ruhe und Zeit. Dinge, die heutzutage schwierig zu kriegen sind. Ruhe und vor allem Zeit, die man bewusst investieren muss, um mit stetigem Wachstum im Glauben, aber auch investieren will. Punkt Nummer 3, Vertrauen. Dazu steht in Psalm 37 in den Versen 5 bis 7. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Deine Unschuld wird er sichtbar machen, so hell wie das Licht des Tages, und die Rechtmäßigkeit deiner Sache wird leuchten wie die Mittagssonne. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Ärgere dich nicht über die Bösen, denen es gut geht, und fürchte dich nicht vor ihren bösen Plänen. Vertrauen ist mit Ruhe zu vergleichen. Wie gesagt, in unserer schnelllebigen und hektischen Welt ist es oft schwierig, Zeit für Ruhe und Entspannung zu finden. Aber es ist wichtig, auch Ruhepausen einzulegen, um Stress, der uns immer wieder einholt, und andere negative Folgen zu vermeiden. Wenn wir uns selber Ruhe gönnen, dann tragen wir damit oder dann tragen wir dazu bei, dass wir ausgeglichener sind, dass wir uns gestärkter fühlen, dass wir besser mit Herausforderungen umgehen können. Wir dürfen auf Gott vertrauen dabei. Gott ist Vertrauen. Gott schenkt Vertrauen. Gott ist absolut 100% vertrauenswürdig. Gott lässt uns nicht im Stich. Wir können es ja mal ausprobieren. Mit offenen Augen durch unseren Alltag gehen und ganz bewusst darauf achten, in welchen Situationen Gott bei uns ist. Punkt Nummer 4. Glauben an andere weitergeben. Epheser 6, Verse 14 bis 15 und 14 und 15. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Glauben an andere weiterzugeben, ist mit Bewegung zu vergleichen. Körperliche Betätigung, habe ich mir zumindest sagen lassen, stärkt den Körper und in weiterer Folge den gesamten Organismus. Biblische Wahrheiten umzusetzen, stärkt den Glauben. Biblische Wahrheiten umzusetzen, gibt Kraft zur Bewältigung des Alltags. Dadurch lassen sich Glaubensprobleme lösen. Als Christen und Christinnen bewegen wir uns im Glauben. Und damit meint die Bibel auch, unseren Glauben an andere weiterzugeben, Menschen von Gott zu erzählen, Freude über seine Liebe mit anderen zu teilen, über unsere Glaubenserfahrungen zu sprechen. Glaube zeigt sich aber auch in unserem Tun. Nach dem Prinzip der Nächstenliebe zu handeln, fördert das eigene Wachstum und gleichzeitig auch das der anderen. Also vor dem Reden und Tun kurz mal innehalten und sich fragen, wem nützt das? Wie kann ich anderen Menschen helfen? Wer braucht mich gerade? In Apostelgeschichte 20, Vers 35 lesen wir, es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Und Punkt Nummer 5, Gemeinschaft mit anderen Christen. Hebräer 10, Verse 24 und 25. Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Die Gemeinschaft mit anderen Christen ist mit Familie zu vergleichen. Wir brauchen Austausch, wir brauchen Unterstützung. Christsein ist nichts für Einzelkämpfer. Auch wenn ich das schon so oft auch selber gesagt habe oder von anderen höre, ja, ich prüfe gerade mit mir selber und mit Gott, ob ich überhaupt der Gemeinde brauche oder meinen Glauben einfach so leben kann. Das ist Schwachsinn. Christsein ist nichts für Einzelkämpfer. Gott möchte, Gott fordert es von uns ein, dass wir in der Gemeinschaft ihm nachfolgen. Und Gemeinschaft kann sowas Wertvolles sein. In der Gemeinschaft erfahren wir Ermutigung und Stärkung unseres Glaubens. Wie findet Wachstum nun tatsächlich statt? Nicht so, dass ich festlege, von morgen an in diesem oder jenem Bereich gewachsen zu sein. Es wäre schön, wenn es so einfach wäre. Wachstum überfällt einen aber auch nicht völlig überraschend. Wachstum bedarf Zeit und Geduld. Es läuft nicht immer alles glatt im Leben. Selbst erfahrene Christen und Christinnen müssen sich Herausforderungen stellen. Stößt man aber an seine Grenzen und hat Gott an seiner Seite, darf man trotzdem mutig weitergehen. Gott vergisst und verlässt uns Menschen, seine Kinder nicht. Gott gibt uns Kraft und hilft uns ein Leben lang dabei, im Glauben zu wachsen und vorwärts zu kommen. Schritt Nummer 1, wir müssen es wollen. Es muss uns ein Herzensanliegen sein. Unser Herz muss dafür brennen. Abschließend nochmal Worte von Paulus zum Thema Reife und Wachstum. Epheser 4, Verse 13 bis 15. Dort steht, auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist. Gott lädt uns zu einem Leben mit ihm ein. Und die Türe, die steht weit offen zu einem Leben, das voll ist von, ja, auch Überraschungen, aber voll ist auch von Wachstum. Und eine Möglichkeit, im Glauben zu wachsen, die finden wir im Feiern und im Einnehmen. Mal wachsen wir in der Beziehung zu Jesus, verbunden mit Jesus, verbunden mit Jesus in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Jesu Tod bedeutet gleichzeitig auch den Tod unserer Sünden. Sein Blut macht uns rein. Und sein Tod und seine Auferstehung gilt dir, gilt mir, gilt uns allen. Nicht nur heute, sondern auch gestern und morgen und in alle Ewigkeit.